Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sneak Week. Mein Name ist Jens und ich möchte euch heute insgesamt 4 Filme vorstellen, die aktuell alle im Kino laufen. 2 davon konnte ich in einer Sneak Preview sehen, konnte allerdings jetzt erst eine Sendung dazu aufzeichnen. Die 4 Filme sind Die Augen des Engels, Der Babadook, Abschussfahrt und Mad Max Fury Road. Darüber hinaus möchte ich gerne noch so ein bisschen was zu dem neuen Trailer von Batman vs. Superman sagen. Ja, und da das jetzt eine recht pickepackevolle Sendung ist, fange ich auch gleich mal mit Die Augen des Engels an. Die Augen des Engels ist gestern gestartet. Heute ist der 22. Mai, also am 21. kam dieser Film dann regulär ins Kino. Ist der neue Film von Michael Winterbottom und hat in der Hauptrolle Daniel Brühl und Kate Beckinsale. Dieser Film nimmt sich die wahre Begebenheit von Amanda Knox, dem sogenannten Engel mit den Eisaugen, zugrunde und strickt darum die fiktive Geschichte des Filmemachers Thomas. Ja, für diejenigen, die nicht wissen, worum geht es eigentlich bei Amanda Knox. Amanda Knox, auch wie schon gerade eben gesagt, bekannt als der Engel mit den Eisaugen, soll vor rund 7-8 Jahren zusammen mit ihrem damaligen Freund eine Mitbewohnerin ermordet haben. Damals wurde sie verurteilt, kam ins Gefängnis und dann ging man in Revision und letzten Endes wurde sie freigesprochen. Damit endet dieser Film. Das Problem an der Geschichte ist natürlich, dass die Dreharbeiten und der Film irgendwann natürlich abgeschlossen werden mussten und zu diesem Zeitpunkt der Film natürlich suggeriert, für Amanda Knox hätte es ein Happy End gegeben. Leider ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt es so, dass Amanda Knox, ich glaube aufgrund neuer Beweise oder so, der Fall wurde auf jeden Fall neu aufgerollt und sie wurde erneut vor Gericht gestellt und ist, glaube ich, auch schon wieder im Gefängnis, entweder Untersuchungshaft oder so, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall suggeriert der Film halt ein Happy End, was es ja dann letztlich doch nicht für die junge Frau gab. Ob sie schuldig ist oder nicht, darauf werde ich natürlich nicht eingehen. Das ist natürlich von hier aus vollkommen unmöglich zu beurteilen. Ja, wie gesagt, wurde um diese wahre Begebenheit eine fiktive Geschichte gestrickt, und zwar die des Filmemachers Thomas. Dieser hat mit seinem letzten Hollywood-Film so ein bisschen Pech gehabt. Der ist nämlich kläglich gescheitert und gefloppt. Jetzt steht er unter Erfolgsdruck und ist auf der Suche nach einer neuen Geschichte. Da kommt ihm die Geschichte von Amanda Knox, deren Name hier in Jessica Fuller umgeändert wurde, in die Quere. Und er denkt sich, das ist auf jeden Fall Stoff, woraus man einen Film machen kann. Er möchte bei seinem Drehbuch allerdings so nah an der wahren Story bleiben, wie es geht. Er sieht sich dazu alte Zeitungsartikel an, alte Fernsehberichte, schaut sich die Verhandlung von Amanda Knox/Jessica Fuller an, spricht mit vermeintlichen Augenzeugen, Bekannten von Amanda Knox und unter anderem auch dem Vermieter von damals, einer wirklich sehr windigen Gestalt, die noch eine relativ große Rolle in diesem Film spielen wird. Davon überzeugt euch aber allerdings am besten selbst. Wir haben so ein bisschen die Nebenhandlung, dass Thomas, er hat eine Begleiterin, die ihm bei dieser ganzen Geschichte so hilft, ist natürlich gespielt von Kate Beckinsale und zwar ist das die Journalistin Simone Ford. Die beiden kommen während dieser ganzen Geschichte sich näher, landen im Bett und dann ist natürlich irgendwie so die Frage, was entwickelt sich aus dieser ganzen Geschichte? Nebenher gerät dann Thomas noch an die Studentin Melanie und er hofft, dass sie etwas Licht in diese verworrene Lage bringen kann, weil sie halt Kontakte hat zu Hackern und so weiter. Problem an der Geschichte ist, dass er durch sie auch an Drogen gerät. Erst beginnt das langsam so ein bisschen mit Joint rauchen und ja gut, da kann man glaube ich ein bisschen drüber hinwegsehen, das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Dann allerdings geht's auf richtig harte Drogen wie Koks. Also Thomas beginnt hier sehr oft da irgendwie eine Leine zu ziehen. Manchmal fragt man sich natürlich auch so, Warum macht er das in diesem Moment? Es gibt überhaupt gar keinen Grund dazu. Ist er vielleicht sogar schon süchtig? Anfangs kann man es dann so ein bisschen damit rechtfertigen, dass er eine Schreibblockade hat, denn er kommt mit seinem Drehbuch einfach nicht weiter. Letzten Endes versucht er dann auch so ein bisschen die Wahrheit herauszufinden, was natürlich schwierig ist, da er selber nie mit Amanda Knox, / halt Jessica Fuller sprechen kann. Das ist halt eben so die Frage, was jetzt aus ihm und seinem Drehbuch wird. Und das möchte ich an dieser Stelle natürlich nicht spoilern, sonst würde ich euch das Ende des Films verraten. Ich finde, das habe ich mit dem Ausgang rund um Happy End und so weiter Amanda Knox bereits schon ein bisschen zu viel getan. Ja, wie ich sagte, der Drogenkonsum von ihm ist mir ein bisschen zu abgespaced. Es gibt ja halt Künstler, Schriftsteller etc., Musiker, die gerne mal zu Drogen greifen, wenn sie irgendwo nicht weiterkommen, wenn sie uninspiriert sind und so weiter. Das kennt man ja, das hat man ja schon zigtausendmal gehört. Hier in diesem Film kann ich das zumindest teilweise noch gut heißen, aber es wird dann extrem viel. Und teilweise ist das dann auch so, dass man Tagträume von Thomas miterlebt, dass man die teilweise sogar den Film ein bisschen vorgreifen. Nur um dann irgendwann zu zeigen, so, das, was wir gerade gesehen haben, ist eigentlich nichts weiter als ein Traum von Thomas gewesen. Dann gibt es Träume von ihm, wo er davon träumt, von Monstern attackiert zu werden oder auch von dem Vermieter und so weiter. Und das ist doch ein bisschen, ich weiß nicht, das macht den Film A unnötig lang und trägt eigentlich null zur Handlung bei. Außer, dass es natürlich suggeriert, Drogen zu nehmen ist falsch. Was ja eigentlich auch richtig ist und die richtige Botschaft wäre. Dann ist natürlich auch so die Frage, wie will Thomas die Wahrheit herausfinden, wenn das A noch ein Prozess ist, der noch gar nicht abgeschlossen ist, und wie will er das Drehbuch dementsprechend fertig schreiben, wenn er so nah an der Geschichte bleiben möchte, wie es geht? Und dann natürlich auch so die Frage, was ist mit dieser Studentin Melanie? Sie wird so eine Art, also sie ist natürlich um einiges jünger als er. Die Frage auch, kommen die beiden irgendwie zusammen? Werden sie was miteinander haben? Dazu werde ich natürlich keine Stellung nehmen, weil ich euch da nicht spoilern will. Aber letzten Endes ist sie irgendwie überflüssig. Außer, dass sie dafür sorgt, dass er an Drogen gerät, was man meiner Meinung nach auch aus dem Film hätte weglassen können. Viel mehr interessant ist die ganze Geschichte rund um Simone Ford, also seine Begleiterin. Dann müsst ihr euch den Film angucken. Im Grunde genommen ist es schwierig, diesen Film zu beurteilen, da halt eben so Geschichten, die auf das wahre Leben beruhen, aber trotzdem irgendwie nicht abgeschlossen sind, was ja bei diesem Film so ist. Ich glaube schon, dass man gedacht hat, okay, Amanda Knox ist jetzt freigesprochen und so können wir den Film auch mit einer Art Happy End enden lassen. Denken wir schon, dass es so abgelaufen ist, nur ist es nicht so und das verändert natürlich die Sichtweise auf diesen Film. Ja gut, okay, das konnte man natürlich zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Trotzdem finde ich solche Filme sehr fragwürdig. Auf Moviepilot geben die Kritiker hier eine Wertung von 6,0, was natürlich in der Skala von Nightcrow so um die 60% wäre. Ja doch, ich würde auch sagen, da pendle ich mich ebenfalls mit ein, weil der Film ist zum einmal angucken auf jeden Fall interessant genug, aber mehr auch nicht. Und warum werdet ihr, glaube ich, merken, wenn ihr den Film dann gesehen habt, aufgrund eines sehr fragwürdigen Endes. Ja, so möchte ich das jetzt einfach mal abschließen. Nächster Film, den ich ebenfalls in der Sneak gesehen habe, 2 Tage vor der eigentlichen Kinopremiere und 1 Tag vor der Vorpremiere. Ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch, soll ich wirklich eine Sneak Preview als Sneak Preview sehen, wenn 1 Tag später der Film schon regulär in den Kinos startet? Ich weiß nicht, also es ist sehr suspekt. Aber egal, kommen wir mal zum Film. Mit Abschussfahrt haben wir ebenfalls einen Film, der am 21.05.2015 in die deutschen Kinos kommt. Ist eine deutsche Produktion, natürlich eine Komödie. Läuft ungefähr 1,5 Stunden und hat die FSK 12. Ich finde, die FSK ist sogar gerechtfertigt in diesem Fall, da in diesem Film es zwar um Teenager geht, aber sehr viel Drogenkonsum mit im Spiel ist, beziehungsweise auch sehr viel nackte Haut. Der Film dreht sich im Grunde genommen um drei Teenager, also drei Kumpels, die kurz vor einer Klassenfahrt stehen, die nach Prag gehen soll. Und dort sagen sie sich, hey, wir schließen einen Pakt. Dort wollen wir mal richtig einen drauf machen, uns mal richtig die Kante geben, vielleicht die Unschuld verlieren, sexuelle Abenteuer erleben etc. pp. Ja, und als sie dann tatsächlich in Prag sind, bekommen sie irgendwie einen weiteren Mitschüler ans Bein gebunden, weil nämlich einer von den dreien steht auf eine Mitschülerin und das ist der Bruder davon. Und um diese zu beeindrucken, lässt er sich den Bruder so ein bisschen ans Bein quatschen. Aber nichtsdestotrotz ziehen dann die vier Jungs los, schleichen sich an ihrem Klassenlehrer, der wie ein Schießhund in der Halle von dem Hotel aufpasst, vorbei und ja, lernen dann die Nachtwelt von Prag kennen. Und dann geht's natürlich los, sie geraten in die verschiedensten Situationen, die abgedrehter einfach nicht sein können, die anfangs noch relativ normal sind, aber immer abgedrehter werden. Zum Beispiel machen sie Bekanntschaft mit einem Gangsterboss, einer von den Jungs verliert einen Finger und so weiter bis zum Fahren eines Panzers in der Prager Nacht. Ja, es ist sehr, sehr abgedreht und ich würde mal sagen, das ist so ein Film so im Stil von Hangover, American Pie oder auch Road Trip. Also ich habe mich wirklich köstlich bei diesem Film amüsiert, auch wenn das jetzt nicht mehr so ganz meine Zielgruppe ist. Also ich glaube, ich bin ein bisschen zu alt für solche Filme geworden. Nichtsdestotrotz war der Film wirklich super gemacht. Natürlich abgefahrene Comedy auf jeden Fall. Also zuletzt habe ich solche abgedrehten Filme gesehen, so um die Jahrtausendwende rum, wie Feuereis und Dosenbier oder Harte Jungs und die Fortsetzung Knallharte Jungs. Also so in dem Stil kann man sich diesen Film hier einfach vorstellen. Das ist natürlich auch so ein Film, wie man immer so schön sagt, Hirn aus und sich berieseln lassen. Und mehr ist das bei Abschussfahrt in dem Fall wirklich nicht. Ob einen das wirklich einen Kinobesuch wert ist, das muss man selber wissen. Ich konnte es mir in diesem Fall ja nicht aussuchen, da es ja eine Sneak Preview war. Aber trotzdem, die Stimmung im Kino war gut. Man hat sich bei einigen Sachen, wo man selber wahrscheinlich nicht so gelacht hätte, wenn man alleine gewesen ist, mitreißen lassen. Es war wirklich klasse. Das muss man schon sagen. Die Darsteller finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht gewählt. Es sind alles Jungdarsteller, die man nur aus wenigen vorherigen Produktionen kennt, wenn überhaupt. Die Jungs haben es echt gut drauf. Und so ein kleiner Auftritt von Jenny Elbertshagen fand ich auch gar nicht mal so schlecht als Sexbombe und Mutter von einem der drei Jungs. Mehr gibt's über diesen Film an und für sich auch gar nicht großartig zu sagen, außer dass der Film ein paar Alternativtitel hatte, bevor man dann auf Abschussfahrt kam. Und eigentlich sollte der Film einen Titel tragen wie Check It Out, beziehungsweise Check It Out, die Pragliste. Check It Out ist es auch etwas, was auf dem T-Shirt der Jungs steht, die sie sich extra für die Abschlussfahrt haben machen lassen. Ist natürlich auch eine Anspielung auf Check It Out. Ganz klar. Bewerten würde ich diesen Film einfach mal mit 73%. Ich finde, das ist eine solide Leistung, die sowohl der Regisseur als auch die Darsteller da hingelegt haben und macht auf jeden Fall Spaß. Also da kann man sich auf jeden Fall mal von berieseln lassen. Ob es einem unbedingt einen Kinobesuch wert ist, weiß ich nicht. Das muss wie immer jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich hätte ihn auf irgendeinem Streaming-Portal oder so gerne gesehen. Fürs Kino wäre das wirklich nichts für mich gewesen. Kommen wir zu einem nächsten Film auf meiner Liste, nämlich Mad Max Fury Road. Dieser Film hat eine ganz, ganz lange Vorproduktionsgeschichte. George Miller, der Regisseur und Produzent von den ersten drei Teilen, hatte die Idee zu diesem Film bereits schon nach dem Ende des dritten Teils jenseits der Donnerkuppel. Dann dauerte es aber rund 18 Jahre bis im Jahr 2003, bis er endlich mal das Drehbuch für diese Geschichte fertig hatte. Dann allerdings war zu dem Zeitpunkt Irakkrieg und noch ganz andere Sachen, wo man sich dann gesagt hat, okay, die Welt ist momentan zu übersensibilisiert für solch einen Film. Und so hat man das Projekt erstmal auf Eis gelegt, allerdings nicht verworfen. Dann kam das Jahr 2009, wo dann der ursprüngliche Hauptdarsteller von Mad Max, nämlich Mel Gibson, gesagt hat, Leute, ich bin ein bisschen zu alt für diese ganze Geschichte, beziehungsweise kommen wir hier auch irgendwie nicht voran. Nehmt's mir nicht krumm, aber ich steig aus. Das war allerdings kein Grund für George Miller, dieses Projekt dann zu canceln, sondern man hat das Projekt dann im Jahr 2011 dann wieder aufgenommen, beziehungsweise mit den Dreharbeiten angefangen. Diese gestalteten sich unglaublich schwierig. Unter anderem musste man den kompletten Drehort wechseln, weil die Wetterbedingungen dort einfach zu schlecht waren. Ja, dann wiederum nach Fertigstellung von Fury Road dauerte es nochmal 1,5 Jahre, bis der Film dann final endlich mal ins Kino kam. Eine der größten Änderungen bei dieser Geschichte war natürlich, dass jetzt nicht mehr Mel Gibson, sondern Tom Hardy den Mad Max spielte. Und mir als großer Mad Max-Fan, ja, ich war nicht ganz so froh über diese Entscheidung, weil ich Tom Hardy schon in mehreren Filmen gesehen habe. Unter anderem The Dark Knight Rises, wo er Bane gespielt hat. Grottenschlecht, wie ich leider feststellen musste. Und mir war er noch bekannt, vor allen Dingen aus Star Trek Nemesis als Antagonist. Auch natürlich ein Flop. Gut, The Dark Knight Rises war finanziell gesehen kein Flop, aber naja, jeder hat ja so seine Tops und Flops, seine persönlichen, und ich finde nicht, dass Bane super gespielt war. Trotzdem hat Tom Hardy so seine Momente. Er kann, wenn er will, ein recht guter Schauspieler sein, nur war er es auch hier in Mad Max. Also ich bin ehrlich gesagt sehr skeptisch gewesen, als ich ins Kino gegangen bin, habe mich aber trotzdem gefreut, dass es endlich irgendwie weitergeht. Die Geschichte zu Mad Max ist im Grunde genommen recht einfach. Mad Max hat immer noch zu kämpfen mit dem Tod seiner Tochter und seiner Frau, die ja im ersten Teil, wir erinnern uns, von dem sogenannten Towcutter, dem Anführer einer Motorradgang, getötet wurde. Übrigens, genau dieser Darsteller ist auch der Antagonist in Mad Max Fury Road, nämlich als Immortan Joe. Nur mal so als kleiner Funfact nebendran. Dann ist es so, dass Max fortan als Blutbeutel von einem der Handlanger von Immortan Joe benutzt wird. Und genau dieser eben jene schließt sich dann auch früher oder später dem dann entkommenen Max an. Dieser hat sich Imperator Furiosa angeschlossen, die zusammen mit dem Harem von Immortan Joe geflohen ist. Und darum geht's dann in der ganzen Geschichte. A, dass diese Charaktere erst einmal zusammenwachsen und sich kennenlernen und vertrauen lernen. Dieser Immortan Joe ist ein weiblicher Charakter, gespielt von Charlize Theron. Übrigens sehr, sehr gut gespielt. Und sie möchte einfach weg von Immortan Joe und glaubt, dass dort, wo sie ursprünglich herkam, eine Art Oase auf sie wartet. Und dann hat sie halt gemeinsam mit dem ganzem Harem, das sind ungefähr 4 oder 5 Frauen, die sich der Immortan Joe gehalten hat, die Flucht angetreten, und Max ist jetzt da irgendwie zwischengeraten, und die beiden kommen irgendwie dann im Verlauf der ganzen Geschichte immer besser miteinander aus, lernen sich zu vertrauen und sind aber trotzdem die ganze Zeit nur am Kämpfen und auf der Flucht vor Immortan Joe und seiner ganzen Bande dort. Problem an der Geschichte ist, dass sie irgendwann nicht mehr wissen, wo sie hin sollen, denn diese eigentliche Oase, die sich Furiosa dort ausgemalt hat, die existiert nicht mehr. Und dann muss eine neue Idee her, und die neue Idee ist, dass sie genau zu dem Stützpunkt von Immortan Joe zurückkehren, wo er eine Oase an Wasser hat. Er hat eine Wasserquelle im Boden entdeckt und deswegen kann er dort die Menschen auch für sich untertan machen. Und so schmieden Max und Furiosa zusammen mit ihren Anhängern den großen Plan, dass sie Immortan Joe und seine Handlanger, die ja den Stützpunkt verlassen haben, im offenen Gelände platt machen. Und dann die Oase an sich zu nehmen. Ja, mehr möchte ich an dieser Stelle dann nicht verraten, sonst würde ich euch wahrscheinlich den Film kaputt machen. Es ist eine sehr, sehr merkwürdige Sache, dass man zwar das Feeling von Mad Max eingefangen hat, doch Tom Hardy als Mad Max selbst war sehr, sehr schwer für mich zu akzeptieren. Auch vor allen Dingen die deutsche Synchro. Ich bin zwar eigentlich für die deutsche Synchro, aber ich müsste mir das Original nochmal angucken. Sehr oft war es, dass Max einfach nur gegrunzt hat. Wenn man ihn irgendwas gefragt hat oder er leicht sauer war, machte Tom Hardy dann öfter so Und man, da fragte ich mich in dem Moment so, ist das nicht ein bisschen zu, ist das nicht irgendwie fehl am Platz, beziehungsweise wirkt Max dadurch nicht ein bisschen dümmlich, wenn er die ganze Zeit irgendwie so grunzt? Er wirkte härter als Max, als wie es der gute Mel Gibson noch gewesen ist. Und das war schon sehr, sehr komisch mit anzusehen. Ich glaube, dass er der größte Knackpunkt an diesem Film einfach ist. Der Antagonist, wie gesagt, das ist der gleiche Schauspieler, der auch schon den Towcutter im ersten Teil gespielt hat, kam richtig genial rüber. Genauso gedreht sind auch seine Gefährten. Und so wie ich beim zweiten und auch dem dritten Teil immer das Gefühl hatte, okay, die Welt ist noch abgedrehter als vorher und noch mehr zerfallen, habe ich hier ebenfalls das gleiche Gefühl gehabt. Es kam richtige Mad Max-Atmosphäre auf. Nun ist natürlich guter Rat teuer, wie man diesen Film bewertet, ganz besonders, wenn man die anderen Teile so lieb gewonnen hat. Ja, wenn man jetzt einfach mal so auf Moviepilot guckt, gibt's da eine Wertung von 7,8. Ich persönlich würde mich diesen, das wäre natürlich bei Nightcrow 78%, und ich persönlich würde einfach sagen, ja, das halte ich. 78% ist für Mad Max Fury Road auf jeden Fall drin. Und vor allem, das muss ich gestehen, einfach was fürs Kino. Dieser Film hat Action pur und sowas, und vor allen Dingen sowas Abgedrehtes, hat man selten gesehen. Also für jeden, der sagt, Mad Max ist cool und findet die anderen Teile auch genial, der sollte sich diesen hier auf keinen Fall entgehen lassen. Besonders im Punkto Action ist dieser Film der beste von allen. Als letztes auf der Liste habe ich Der Babadook. Ein Horrorfilm, der am 7. Mai 2015 in die deutschen Kinos gekommen ist. Der geht ungefähr 1,5 Stunden und hat eine FSK ab 16. Und da würde ich sagen, passt die FSK auf jeden Fall, weil das halt eben kein sonderlich seichter Stoff ist. Ja, worum geht's in diesem Film? Wir haben dort einen kleinen Jungen, so um die 7-8 Jahre alt, der Angst vor Monstern unterm Bett oder im Schrank hat. Und diese Angst, die geht sogar so weit, dass er sich eine eigene Schleuder baut, die er sich auf den Rücken schnallen kann, die dann durch einen Hebeleffekt irgendwelche Bälle oder was auch immer er dort reinpackt, den Monstern entgegenschleudern soll. Er hat sogar Messer in der Wohnung versteckt. Und dann gibt es dazu noch ein allabendliches Ritual, was seine Mutter mit ihm durchgehen muss, dass sie zusammen mit ihm unters Bett guckt, in den Schrank guckt und ihn anschließend irgendetwas vorliest, damit er schlafen kann. Aber der Junge ist so paranoid und in seiner Angst vor Monstern, dass er sogar diese in der Schule sieht, morgens, mittags, tagsüber. Er hat natürlich dadurch dann auch Schwierigkeiten in der Schule. Die Mutter wird zu den Rektoren gerufen und sagt, ja gut, was soll ich denn machen? Dann passiert es, dass auf den Geburtstag der Cousine der Junge seine Cousine aus dem Baumhaus schmeißt, als sie ihn beleidigt und glaube ich auch Freak nennt. Und da hört es natürlich für die Mutter komplett auf. Über den Lauf des Abends beruhigt sie sich aber, geht mit ihm das Ritual durch und meint dann so, okay, es ist ein stressiger Tag gewesen, heute darfst du dir mal das Buch aussuchen. So geht der Junge, der, was man noch erwähnen sollte, der seinen Vater verloren hat, der Vater ist also tot, geht ans Bücherregal, holt ein Buch heraus, das Der Babadook heißt. Die Mutter liest daraus hervor, öffnet das Buch Seite für Seite, und dann kennt man das ja, wenn man so Bücher, wo die, wenn man sie öffnet, so kleine Dioramen mit drin sind, genau das ist in diesem Buch auch, nur halt echt auf Horror getrimmt. Dort steht halt die Geschichte vom Babadook drin, der, wenn man ihn reinlässt, ne, und ihn beschwört, dass er die Welt auf den Kopf stellt und so weiter und man ihn auch nicht wieder wegkriegt. Und ja gut, die Mutter weiß natürlich nicht davon, dass sie gerade in dem Moment, wo sie aus diesem Buch vorliest, sie gerade eben jenem Babadook beschwört. Ist es tatsächlich so, dass der Junge wirklich ein Monster sieht und sein Monster manifestiert sich halt in diesem Babadook? Er meint, dass er den Babadook auch zum Beispiel während der Fahrt von der Schule nach Hause hin sieht. Die Mutter allerdings sieht ihn nicht. und glaubt natürlich, dass ihr Sohn total am Rad dreht. Aber dann passiert es, dass der Babadook sich langsam aber sicher auch ihr zeigt und sie es richtig mit der Angst zu tun bekommt. Und irgendwann wird sie auch vom Babadook selbst besessen. Mehr möchte ich an dieser Stelle dann nicht verraten. Guckt euch den Film an. Lohnt sich auf jeden Fall. Kritikpunkt an der ganzen Geschichte ist einfach, dass so kleine Kinder sehr schnell nerven können. Der Junge ist als Schauspieler wirklich sehr gut ausgewählt, da er von Natur aus her sehr große Augen hat und dadurch, wenn er zum Beispiel Angst hat, das umso glaubwürdiger rüberkommt. Problem ist halt eben mit viel Schreien und so weiter, dass er sehr schnell nervig wird. Also man ist dieses Jungen dann auch sehr schnell als Zuschauer überdrüssig. Und denkt sich so, okay, was sollte mich jetzt davon abhalten zu denken, werd endlich vom Babadook gefangen genommen oder gefressen, weil er wirklich sehr schnell anfängt zu nerven. Das ist der größte Kritikpunkt an diesem Film. Die schauspielerischen Leistungen sowohl von der Mutter als auch von dem Jungen sind beide wirklich ganz gut. Es ist nur ein bisschen, dass der Babadook sehr spät eingesetzt wird. Es gibt auch nur kleine Effekte und so weiter. Ja, das ist richtig, das kommt auch mal vor. Aber bis er sich wirklich endlich mal zeigt und bis er dann auch Besitz von der Mutter ergreift, vergeht zu viel Zeit, meiner Meinung nach. Dann, wenn der Babadook allerdings da ist, ist es umso geiler. Es sind richtig gute Effekte, auch bekannte Effekte sind drunter. Das ist jetzt auch nicht unbedingt was Neues. Die Darstellung des Babadooks ist sehr creepy. Was aber vor allen Dingen sehr creepy ist, sind die Geräusche, die der Babadook macht. Und die kommen auch vor allen Dingen in der deutschen Synchro sehr rüber. Ich habe natürlich das nicht im O-Ton sehen können. Von daher kann ich mir da kein Urteil erlauben. Ich glaube aber, dass das trotzdem dem Originalton wirklich im Nichts nachsteht. Die Geräusche sind hammermäßig gewählt, bis auf eine Sache, nämlich, dass man an bestimmten Stellen die Geräusche von Pferden, von Pferdevieren reingebracht hat. Was das sollte, was man sich dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Es ist so ein Stilmittel, das man bei Drachen oder sowas in der Richtung aus alten japanischen Filmen oder teilweise amerikanischen Filmen, so in diesen Stop-Motion-Filmen dann teilweise verwendet hat. Aber hier passte das an der Stelle leider nicht. Das Ende des Films ist auch ein ganz, 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 ganz großer Kritikpunkt von meiner Seite aus, womit ich überhaupt nicht einverstanden war. Ich werde es natürlich an dieser Stelle nicht verraten, aber ich finde, da wäre wirklich mehr drin gewesen. Auch in der Zahl der Opfer, muss ich leider dazu gestehen. Ich gebe jetzt einfach mal diesem Film abschließend zu meiner Rezension die Bewertung von circa 75%. Also definitiv anschaubar, auch gerne im Kino, vor allen Dingen mit der Freundin, die sich dann natürlich an einen schmiegt, weil sie plötzlich erschreckt oder so, macht auf jeden Fall Laune. Ja, zu guter Letzt noch der Trailer, auf den ich gerne kurz eingehen wollte. Das wird auch wirklich sehr kurz werden. Batman vs. Superman Dawn of Justice 2016. Der erste Trailer meines Wissens nach, der rausgekommen ist. Dieser wurde uns gezeigt in der Vorstellung, in der Sneak Preview von Abschussfeier und kam endgeil rüber. Es war einer der besten Trailer, muss ich sagen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich war bereits schon bei Man of Steel unglaublich skeptisch, weil ich kein Fan von Superman bin. Superman ist für mich der langweiligste Held, den es überhaupt gibt, da er zu viel kann, zu wenig Schwächen hat, damit die Geschichten natürlich auch eingeschränkt sind und seine Gegner entweder die komplette Kopie von ihm selbst sind, also das gleiche können wie er, oder ein normaler Mensch wie Lex Luthor. Ist natürlich jetzt auch die Frage, was wird bei Dawn of Justice genau passieren? Warum sollten Batman und Superman gegeneinander kämpfen? Ich sag's ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es dazu irgendeine Comic-Vorlage gibt, weil ich mich nie, und ich meine wirklich nie, mit irgendwas von Superman auseinandergesetzt habe, da mich das nie gereizt hat. Man of Steel allerdings ist ein Film, der mich sehr überrascht hat. Ich wollte ihn mir eigentlich nicht angucken. Ich hatte schon Superman Returns gut umgangen und dann kam halt Man of Steel und irgendwie hatte ich mir diesen Film dann trotzdem angeguckt. Ich sage ja, Superman ist wirklich langweilig als Superheld. Doch die Darstellung von, ich glaube, Mark Cavill hieß der Schauspieler, war endlos genial. Er kam rüber wie Christopher Reeve, nur ein bisschen muskulöser. Beziehungsweise war die Art der Geschichtenerzählung super gemacht, sodass ich diesen Film eigentlich ganz gut fand. Deswegen bin ich auch sehr gespannt gewesen auf Dawn of Justice, Batman vs. Superman. Wie wird sich Superman gegen diesen Übermenschen, was ja auch tatsächlich wirklich für uns eine Art Gott zu sein könnte, wie wird sich da ein Charakter wie Batman gegenschlagen? Und warum sollten sie gegeneinander kämpfen? Und im Trailer hört man ja auch sowas wie, ja, Macht korrumpiert. Scheinbar ist der gute Superman ein bisschen arrogant geworden, klingt danach, als wäre er ein bisschen besessen von, boah, schlagt mich, es gibt ja einen Kryptonit, ich glaube das Rote, was ihn so ein bisschen arrogant werden lässt und ihn selbst halt, dass ihm alles gleichgültig ist und so weiter, vielleicht ist das da irgendwie mit im Spiel. Bisher wurde von Seiten der Filmfirma dazu noch nichts gesagt. Da muss man jetzt einfach mal abwarten. Ich persönlich bin sehr gespannt. Der Trailer kam richtig gut rüber. Ganz besonders der Abschlusssatz. Leider ist hier, muss ich sagen, die deutsche Synchro total im Nachteil, weil kannst du bluten, heute wirst du es, kommt einfach im Englischen unglaublich gut rüber. Guckt ihn euch an. Ich werde ihn in den Crownotes auf nightcrow.de, in den News werde ich den Trailer mit reinpacken und es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, an dieser Stelle dann hat mir viel Spaß gemacht, heute mal wieder über diese Filme zu sprechen. Wir hören uns bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut und viel Spaß im Kino.